Hallo, liebe Hörer unseres Podcasts, der Deutschen Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Ich bin Holger Wehmhoff und mein wunderbarer Gast in dieser Ausgabe ist einer der weltbesten Oboisten. Für mich ist er sowieso der weltbeste. Ist nämlich der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer. Natürlich werden wir über sein neues Album reden, Longing for Paradise, über Richard Strauss. Aber hochspannend, was hat zum Beispiel die Elbphilharmonie mit einer Diva zu tun? Und den Zickigkeiten, die eine Diva so mit sich bringt. Und als Bamberger, der ja Albrecht ist, muss ich in unserem Anstoßakzent, jeder Gast bekommt ja von mir ein eigenes Getränk, müssen wir beiden über Schlenkerle reden. Und wir müssen auch dringend darüber reden, dass Albrecht und ich, und das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ich nenne es mal Jugendsünden, müssen wir darüber reden, dass Albrecht und ich mal im zweiten deutschen Fernsehen fast einen Skandal verursacht hätten. Stichwort Nacktbilder mit Bulldogge Matilda. Genießen Sie diese Ausgabe, empfehlen Sie uns weiter, lass uns über Klassik reden und ich freue mich sehr über meinen Gast, Albrecht Mayer.
Hallo Holly, wunderbar, dass du aus Hamburg, der Stadt mit der Elbphilharmonie, diesem wunderschönen Konzertsaal, dazu möchte ich später noch was sagen, gekommen bist.
Mein Lieber, wir können auch jetzt was dazu sagen, weil ich bin nicht nur wegen dir gerne gekommen, sondern auch ich bin gerne in die viel besser klingende Berliner Philharmonie gekommen.
Ja, Holly, ich höre das ganz oft.
Weites Fass hier, großes Fass.
Ich höre ja sehr, sehr viele Stimmen aus Hamburg und sehr viele Stimmen international. Und das Schöne ist natürlich bei der Elfi, wenn man da Stimmen hört von tollen Künstlern, tollen Kollegen, vor allem von Sängern, dann hört man schon zu. Man hört, man merkt auf. Und natürlich für jemanden, der seit 27 Jahren hier in Berlin spielen darf, in der Philharmonie, ist es sehr, sehr schön und sehr interessant gewesen, die Elfi kennenzulernen. Ich habe jetzt im Mai mein 9. Solokonzert in der Elfi, freue mich da wahnsinnig drauf. Am 28. Mai und freue mich sehr. Dazu muss ich sagen, die Elfi ist natürlich eine ganz zickige Diva, ist ein ganz empfindliches Pflänzchen und eine ganz zarte weibliche Gestalt. Aber wenn man sie zu bedienen weiß, ist sie die Königin. Das muss man einfach sagen. Und jeder, der etwas anderes behauptet, war einfach für sein Konzert nicht richtig vorbereitet. Und gerade für Sänger ist es natürlich immer sehr problematisch. Aber in jedem Saal ist es für Sänger problematisch, der nicht wie ein Schuhkarton, wie ein Schuhkasten, wie ein Schuhkarton gebaut ist. Weil natürlich ganz klar die Leute, die hinter dem Sänger sitzen, haben immer weniger davon. Das ist aber in jedem Saal dieser Welt so, der eben kein Schuhkarton ist. Und die Elfi, muss ich sagen, ich habe so gerne drin gespielt. Man muss sehr gut vorbereitet sein, man muss gutes Material haben, muss entspannt sein. Und ich sage nur immer, es gibt nur einen einzigen Fehler, den man bei der Elfi nicht machen darf. Man darf nicht denken, sie schenkt einem etwas. Das tut sie nicht. Aber eine schöne, dievenhafte Frau schenkt einem auch nichts.
Die muss man umgarnen,
da muss man sich bemühen, muss sich um sie kümmern, sehr lieb sein, warmherzig, gut vorbereitet, pünktlich da. Ich glaube, dieses gut vorbereitet ist wahrscheinlich das Wichtigste für uns
alle. Klar, es kommt immer drauf so ein bisschen auch an, wie groß das Ensemble ist. Also du weißt ja selber, wenn zum Beispiel ein Orchester auf Tour ist. Ich hätte zum Beispiel die Wiener Philharmoniker dort gesehen mit Semyon Byschkow und das war nahezu sensationell. Die hatten, glaube ich, auch wirklich zufällig dann 2 Tage Zeit zu proben und sich auf diesen Saal einzustellen. Cool. Und dann hatte ich die Rotterdamer Philharmoniker mit Yannick Nézet-Séguin. Die hatten eben nur 2 Stunden. Und da ist es dann in die Hose gegangen. Was ich festgestellt habe, je kleiner das Ensemble ist, desto wunderbarer kann es klingen.
Absolut.
Jetzt sind wir erstmal hier in deinem zweiten kleinen wunderbaren Wohnzimmer. Deswegen, ich freue mich wirklich, dass ich hier mit dir in einem wunderbaren Probenraum der Berliner Philharmonie sitze. Und darauf sollten wir doch kurz anstoßen. Albrecht, jeder Gast bekommt von mir zu Beginn ein Getränk. Ich mache mir dann immer Gedanken, wir hätten dir gerne einen Schlenkerle besorgt.
Oh.
Magst du das?
Das hätte ich jetzt getrunken.
Das musst du als Bamberger kurz erklären.
Okay, das Schlenkerla ist ein Bier, wo die Gerste, also zum Malz, vermelzt, wie der richtige Ausdruck ist, ja. Hopfen und Malz, ja. Also auf jeden Fall ist das geräuchert. Ja, es wird richtig über Buchenrauch, soweit ich informiert bin, geräuchert. Es ist ein geräuchertes Bier, ganz dunkelbraun, unglaublich frisch und das Merzen davon ist das einzige Bier auf der Welt, und ich betone das einzige, was man auch im Sommer warm trinken kann.
Wirklich?
Ja.
Wollen wir denn trotzdem mal versuchen, einen kleinen Schluck dieses ordinären Weißbiers zu nehmen?
Absolut,
wir
beiden. Das machen wir jetzt.
Genau. Und da ich habe zwar 5 Jahre in Bayern studiert, öffne ruhig gerne, mein Lieber, aber ich habe nie gelernt, wie ich das richtig einzuschenken habe.
Ich habe ja hinterm Tresen gearbeitet, deswegen kann ich dir das zeigen.
Wirklich?
Normalerweise muss man, wenn man ein Weißbier einschenkt, das Glas nass ausspülen.
Ja, verstehe.
Wichtig.
Ja.
Und dann ist es wichtig, dass man denselben Winkel herstellt.
Okay.
Gleichschenklich. Mhm,
gleichschenklich.
Hier, bis es einrastet und dann fließen lassen, weil man möchte ein bisschen Schaum haben. Und dann verändert man den Winkel so, wie man den Schaum haben möchte.
Immer schön gleichschenklich bleiben.
Nee, das geht. Das musst du dann verändern.
Du musst dann in den rechten Winkel allmählich
jetzt
gehen.
Jetzt willst du Schaum haben?
Ja, verstehe. Na, da, also wenn das mal nicht professionell ist. Mein lieber Herr Gesangsverein.
So sollte ein Hefeweizen eingeschenkt sein. Und das mit einem trockenen Glas. Das geht eigentlich mit einem feuchten Glas noch viel, viel schöner.
Magst du denn nochmal deines Amtes verhalten?
Klar, jetzt haben wir natürlich ein richtiges mit Alkohol. Es ist nur so, heute Nachmittag empfängt mich wieder Helmut Lachenmann. Mhm. Und Helmut ist so ein großartiger, wunderbarer Typ. Dem kann ich nicht betrunken vor die Augen treten.
Ich verstehe. Wärst du nach einem Weißbier schon betrunken?
Nein, gut.
Aber
ich hab einen sehr lieben Kollegen, den du auch gut kennst, der auch sehr viel spricht und einer der witzigsten und spritzigsten Moderatoren ist, die ich kenne. Mhm. Und der hat in seiner stärksten Zeit vor dem Konzert 15 Weißbier getrunken. Und ich spreche nicht von alkoholfreien. Mhm. Und dieser sehr, sehr liebe Freund, und den ich wirklich sehr verehre, der hat von einem Tag auf den anderen vollkommen aufgehört.
Okay.
Hat immer noch seine Spritzigkeit und seine Intelligenz. Und
selbstverständlich,
alles, ja. Trinkt aber keinen Tropfen mehr.
Ja.
Und auch damals hat man ihm das beim Spielen übrigens nicht angemerkt.
Großartig.
Ich das sagen darf. Und so muss es
sein. Ein Traum. Ja. Ja, da merkt man den Experten jetzt, genau. Hat auch noch gute Temperatur.
Unten
stößt man dann, selbstverständlich, ja.
Großartig.
Tee trinken bin ich dir dann das nächste Mal bei.
Absolut.
Früher mochte ich kein Bier.
Bier ist gesund. Also ich meine, in der richtigen Menge, meine ich.
Es ist durchaus.
Weißt du, was ich neulich gehört habe? Das hat mich völlig schockiert. Vor kurzem habe ich im Radio, hatte ich eine weite Fahrt, habe im Radio etwas gehört, und da sagt ein Arzt, jeder Mann, der abends regelmäßig auch nur ein Bier trinkt, ist bereits Alpha-Alkoholiker.
Tatsächlich.
Darüber war ich so schockiert, dass ich das Radio sofort ausgemacht habe.
Gut, dass du das nicht bei einem bestimmten Sender gehört hast, den ich...
Das war nicht bei euch.
Nein.
Das war nicht bei euch.
Gott sei Dank, wirklich. Würden ihm vielleicht sogar viele Kollegen recht geben, aber ich finde das auch ein bisschen sehr übertrieben, um das ganz ehrlich zu sagen.
Ja, ich möchte natürlich nicht. Es gibt tatsächlich Menschen, das ist leider nur zur Hälfte zum Lachen natürlich, weil es gibt Menschen, die darunter natürlich ihr ganzes Leben lang leiden.
Ja, aber die dürfen natürlich auch keinen einzigen Schluck nehmen.
Genau.
Das ist doch
die
klar.
Dürfen übrigens auch nicht alkoholfreies Bier trinken, weil da 0,2% Alkohol drin ist.
Tatsächlich.
Selbst das, da hat man wenn man 2, 3 alkoholfreie Biere trinkt, hat man auch wieder leider ein gewisses Maß an Alkohol.
Wird Herr Lachenmann die 0,2 verzeihen?
Helmut hat mir heute, ich bin ganz stolz, hat mir heute das Du angeboten.
Oh.
Und hat gesagt, er ist bald in Bamberg in der Villa Concordia als Artist in Residence natürlich und freut sich schon auf das Schlenkerla, hat er mir gesagt.
Siehst du, wie sich Kreise schließen. Mhm. Albrecht, lass uns über Klassik reden.
Ja.
So heißt unser Podcast. Und bevor wir über Klassik reden und über wirklich spannende Musik, die du auch demnächst auf die Bühnen bringen wirst, für dein neues Album durftest du ein Heimspiel machen und hast das mit... Ist es nicht sogar dein erstes mit den Bamberger Symphonikern?
Ich habe ja nur ein Fernseh- und Videodreh gemacht mit Gustavo Dudamel damals. Das war wunderschön, als er gerade den Malerwettbewerb gewonnen hatte. Aber jetzt ein richtiges Album, das ist mein erstes mit den Bamberger Symphonikern.
Wie toll.
Das ist wunderschön und die haben fantastisch gespielt unter ihrem neuen Chef Jakub Ruža. Ein toller, wunderbarer junger Dirigent, den ich ja schon aus Prag kenne, von seinem früheren Orchester. Da durfte ich auch schon mit ihm arbeiten und es war eine wirklich fantastische Arbeit.
Zumal du kommst ja aus diesem Orchester tatsächlich.
Ich habe das als Kind erlebt natürlich, ich habe ganz viele Konzerte hören dürfen und also meinen Eltern natürlich zu Dank verpflichtet, muss ich sagen, dass ich das überhaupt tun durfte. Und da gibt es auch, soll ich ein schlimmes Bonmot erzählen?
Aber immer. Dafür ist diese Sendung da.
Da gibt es natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Natürlich einer der wunderbarsten Dirigenten in dieser jungen Zeit als Kind war Eugen Jochum.
Ja.
Das war einer der Stars natürlich, so wie Keilbert auch, eine Legende, ein Star und ein wunderbarer Mann. Ich glaube, er war aus Augsburg, glaube ich. Und er kam und hat ein Mozart-Programm gemacht, und zwar die große G-Moll-Symphonie von Mozart. Und er saß und er hatte sich so wie immer mit einem weißen Hemd und schwarzer Hose angezogen, war so ein alter Mann schon natürlich, klar. Ich ein Kind und er ein alter Mann. Und man merkte irgendwie von vorne, er hatte vergessen wohl sein Hosentürchen zuzumachen und guckte sein weißes Hemd unten raus. Und allen war das wahnsinnig peinlich und keiner hat sich getraut, dem großen Maestro etwas zu sagen. Und irgendwann nach eineinhalb Stunden Probe hat dann der Konzertmeister sich vorgewagt und gesagt, Maestro, verzeihen Sie mir, aber da ist etwas. Und er beugte sich runter und sieht, wie so ein kleiner Hemdzipfel aus ihm da rausschaut und sagte, ja, meine Herren, schauen Sie, ein toter Vogel fällt nicht aus dem Käfig. Und das, da habe ich natürlich als Kind erstmal gebraucht, um das zu verstehen.
Ja, deine armen Eltern, die das erklären mussten.
Aber als ich es dann, weil das ganze Orchester lag natürlich unter den Pulten vor Lachen. Es war wirklich unglaublich.
Vor allem darfst du ja nicht die Zeit vergessen, ne? Das war 70er?
70er Jahre.
Ja, genau. Herrlich.
70er Jahre. Und das war wirklich, er war so ein fantastischer Typ, toller Mensch, toller Dirigent. Und einfach diese Selbstironie, das war wunderschön. Wunderschön.
Wäre vielleicht von Karajan so nie gekommen, ne?
Ich glaube aber, also ich kenne ja nun sehr viele Zeitzeugen in meiner eigenen Familie schon, allein Andreas Blau natürlich und genau. Fritz Wesenig natürlich und Hans Blau, die drei waren ja aus meiner Familie, aus meiner neuen Familie, alle drei schon im Orchester.
Durch deine
zu Karajans Zeit, genau, durch meine angeheiratet, sagt man. Ne?
Ja, genau.
Und da habe ich doch auch sehr, sehr viel Positives. Natürlich würden wir das heutzutage ein bisschen anders sehen, weil sich die Perspektive geändert hat.
So ein Spruch wäre von Karajan nicht gekommen.
Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Aber es gibt auch einen anderen schönen Spruch von Karajan, der irgendwie.
Wollen wir den auch noch hören? Müssen wir unbedingt noch hören.
Also, wenn mir die Zeitzeugen verzeihen mögen, ich habe das natürlich selber nicht gehört, weil dafür war ich dann doch zu jung. Aber er soll gesagt haben, und ich nehme gerne Gegenteiliges entgegen, aber er soll gesagt haben, weiß ich jetzt aus zweiter Hand, er hat sich einmal so geärgert über das Orchester, da sagte er: Ich würde am liebsten eine Decke über sie breiten. Benzin darüber schütten und sie anzünden. Das soll er gesagt haben.
Albrecht, bevor wir über Richard Strauss zum Beispiel reden, über Eugene Goossens, und die haben durchaus was in dieser Podcast-Ausgabe zu suchen, die beiden, würde ich gerne noch kurz, du hast gerade das Stichwort selber gegeben, über deine Eltern reden. Ich kann mich gut erinnern an eines unserer ersten Gespräche, wo du mir erzählt hast, als ich dich so gefragt habe, wie kam das überhaupt dazu, dass du mit der Oboe in Berührung gekommen bist? Und hast du mir seinerzeit erzählt, dass es fast ein therapeutisches Mittel war. Kannst du das vielleicht nochmal aufdröseln?
Das war die Idee damals meines Vaters. Er war ja Kinderarzt und selber Musiker. Er hat wirklich fantastisch Klavier gespielt, auch toll gemalt. Er war so ein Allround-Musiker, muss ich sagen. Bei ihm war eher das Schicksal entscheidend, dass man damals, er kam aus einer Eisenbahnerfamilie, sein Vater war Lokomotivführer. Und natürlich in diesem Genre, in dieser Schicht, nenne ich es mal, wenn ein Kind ein Einser-Abitur gemacht hat, gab es nur Jura oder Medizin, was anderes gab es nicht. Also Künstler wäre undenkbar gewesen. Deswegen hat ihn das Schicksal ereilt, er wurde also Kinderarzt, hat aber immer weiterhin Musik gemacht, macht er jetzt noch, hat große Leidenschaft für Musik immer gehabt, kann sehr gut improvisieren am Klavier. Und so sind wir aufgewachsen. Und er kam irgendwann nach Hause und das war natürlich keineswegs so, wie man sich das jetzt vorstellt, so antiautoritär. Und sagt, na mein Schatz, was möchtest du denn gerne lernen? Oder möchtest du vielleicht nächste Woche zum Superstar-Casting gehen? Das gab es ja damals nicht, sondern da war es doch etwas autoritärer, das Ganze. Du bist vielleicht auch noch etwas anders aufgewachsen als heutzutage.
Ja, ungefähr gleich.
Ja, also das war eine andere Zeit, muss man einfach sagen. Und mein Vater kam aus der Praxis nach Hause und legte zu meinem Bruder, der 3,5 Jahre älter ist als ich, und zu mir einen Kasten hin. Einfach lapidar legte er zu uns auf den Tisch zum Mittagessen und sagte, das lernt ihr jetzt. Wir wussten weder, was das für ein Kasten war, noch geschweige denn, was da drin war. Und jetzt kommt's. Er packte also das Instrument aus, baute es zusammen, das hat er sich zeigen lassen, schob ein Mundstück darauf und versuchte allen Ernstes, uns etwas darauf vorzuspielen. Das weiß ich sogar noch. Das war so grotesk. Ich meine, wenn man versucht, als Nichtkönner Oboe zu spielen, hatte keine einzige Stunde, dann ist es natürlich schon etwas gewagt, sage ich. Das wäre ungefähr so, als wenn ich sage, ich würde jetzt auch gerne mal so eine Apollo 12 fliegen, weil ich das doch schon gesehen habe. Ich habe da schon mal zugeguckt. Insofern, das ist also genauso abstrus. Das weiß ich aber noch. Und dann haben wir zum ersten Mal Berührung gehabt mit diesem Instrument Oboe.
Dürftest du auch mal versuchen dann?
Ich durfte es probieren. Ja. Ich war damals, als Kind war ich sehr lange sehr klein und war also untergroß, würde man auf Neudeutsch sagen, ja? Für die Oboe.
Ja, verstehe.
Und mein Lehrer Gerhard Scheuer, ein fantastischer, wunderbarer Mann und toller Pädagoge, der sehr motivierend war, der hat mich so angeguckt, hat so gedacht, na, die anderen sind alle 3,5 Jahre älter, eben in der Generation meines Bruders. Ja, die machen ihren Weg, aber du bist schon ein bisschen sehr klein. Das glaube ich, das irgendwie, nee. Und natürlich nach 2 Jahren, als ich dann die anderen 5 überholt hatte, weil halt so ein bisschen diese 2,5% Talent machen dann doch noch einen Unterschied, hat er dann gemerkt, ach, mit der Größe hat es anscheinend doch nichts zu tun, wie oft so im Leben. Das war plötzlich etwas, wo ich dachte, ich hatte keine schöne Zeit.
Du warst auch eher schüchtern, ein bisschen zurückhaltend, naja, introvertiert.
Das würde ich sagen. Andere würden sagen, schwierig.
Aufmüpfig? Was heißt schwierig?
Ja, das kann ich jetzt schwer beurteilen, weil ich sehe natürlich jetzt, wie jetzt, wenn man jetzt sagt, Kinder sind auffällig, verhaltensauffällig oder aufmüpfig oder schwierig, explosiv, dann ist es anders, als ich es war. So habe ich das empfunden. Und als ich dann die Oboe hatte und plötzlich weder auf mein Aussehen reduziert wurde, noch auf mein Sprachvermögen. Ich habe damals sehr stark gestottert. Und nicht auf meine sportlichen Fähigkeiten, auf mein Fußballspiel oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich etwas mit der Oboe. Da hat man gesagt, haben die anderen Lehrer kamen zu uns in die Klasse, haben gesagt, können wir uns den Albrecht kurz mal ausleihen? Dann wurde ich so rumgereicht, durfte was sagen über Musik, durfte die Oboe vorstellen, bin mitgefahren auf so Klassenfahrten von anderen Klassen. Und irgendwie war das plötzlich etwas wie so ein Ritterschlag. Das war ein Befreiungsschlag für mich, wo ich sagte, ich bin auch was wert. Plötzlich habe ich eine Welt für mich entdeckt, die für mich meine Sozialisation überhaupt erst ermöglicht hat.
Seit dieser Zeit, und wir überspringen jetzt mal ein paar Jahre, sind wunderbare Alben entstanden. Ich kann mich noch gut erinnern an, ich sag mal, unser gemeinsames erstes Projekt, mit dem wir auch viel auf der Bühne zusammen gemacht haben mit Bach. Dem folgte zum Beispiel ein zweites Bach-Album. Wenn ich in die letzten Jahre zurückschaue, dann hatten wir Lost and Found, ein weiteres wundervolles Album. Und
darf ich da ganz kurz einhaken? Darf ich noch eine schlimme Geschichte erzählen?
Von uns beiden?
Nein. Also wir kennen uns ja mindestens seit 2002.
Ja.
Und da ist das erste Bach-Album ja entstanden und rausgekommen. 2004, 2 Jahre danach, kam auf Mozarts Spuren heraus.
Mit Abbado.
Mit Claudio Abbado.
Ja, genau.
Und
da warst du der Einzige, der mir, entschuldige, wenn ich dazwischen hake, du warst es, der mir das einzige und seltene, rare Interview mit Abbado ermöglicht hat.
Und die schöne Geschichte kommt jetzt. Ich habe da, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf. Du kannst es ja immer noch überlegen, ob du das rausschneiden möchtest, aber das war damals, wurde dieses Album zu einem Journalisten geschickt. Ich glaube, es war damals für die FAZ. Wurde es geschickt. Ich sag mal den Namen jetzt nicht.
Wir können uns alle denken.
Wurde da hingeschickt und vorne drauf bin ich ja so wie der Erlöser am Kreuz, so rot und schwarz, so ein schwarz-weißes Foto und ich halte die Oboe direkt vor mir. Und man kann auf diese Entfernung nicht wirklich sehen, was ist das, ist es eine Oboe, eine Klarinette und so weiter. Und dann stand in der Besprechung, in der CD-Besprechung stand da der durch Klassikradio bekannt gewordene Schmuse-Klarinettist Albrecht Meyer.
Ich erinnere mich, ja.
Hat gerade ein Echo bekommen. Und gut, dass ich jetzt den Namen nicht gesagt habe, weil jetzt können wir ja ein bisschen drüber herziehen. Da wusste ich, dass dieser Journalist, der diese CD-Besprechung gemacht hat, das Album nicht mal 2 Sekunden angehört hat. Und das war für mich damals schon ein bisschen ein Schock. Natürlich hat es dieser, ich habe mit ihm später noch einiges gemacht, sogar mit einer ganzen Serie von CDs. Insofern sind wir jetzt in good terms, sage ich mal, mit diesem Mann. Aber das hat mich damals, weil ich war noch ganz neu irgendwie in diesem Metier, schon schockiert, dass es so etwas gibt. Für mich, weil es war ja der Anfang sozusagen meiner CD-Karriere und ich dachte, gibt es das wirklich, dass man eine CD-Besprechung macht, ohne überhaupt das Cover zu öffnen? Ja, das gab's.
Ja, das, sowas finde ich aber dreist. Das fällt für mich unter die Rubrik. Ich finde, Kritiker sind ja sowieso eine Spezies, mit denen ich nicht ganz, ganz grün werde immer. Eigentlich mit niemandem. Ich kenne keinen einzigen wirklich netten Kritiker, mit dem ich mein Bier gerne trinken würde.
Ich sag dir aber auch, warum. Lass mich kurz das Argument, weil ich gebe dir natürlich recht. Für uns ist es so, das ist natürlich Teil unseres Lebens, als reisende, fahrende Musiker. Aber natürlich auch die Leute, ich sage da bewusst auch keine Namen, auch die Leute, die ich sehr schätze, die unglaublich schöne Bonmots haben, die unglaubliche tolle Laudatio, eine tolle Laudatio schreiben können, unglaublich witzige Verrisse schreiben können, die ein Bonmot nach dem anderen rausschießen, wie andere nur aus dem Maschinengewehr. Selbst die Leute sehen das nur aus einer Perspektive, eines einzigen. Die beurteilen das mit der Seele und dem Gemütszustand eines einzigen. In einem Saal vielleicht mit 2400 Leuten. Und ich habe es oft erlebt, dass die Leute wirklich Standing Ovations aufgestanden sind. Ich 3, 4 Zugaben gespielt habe und dem Kritiker hat es als einzigem nicht gefallen. Und natürlich, jetzt kommt das Problem. Fast 2400 Leute fanden super, aber am nächsten Tag im Feuilleton, damals hat man noch Feuilleton gelesen, haben das dann 120.000 Leute gelesen, dass es angeblich ein scheiß Konzert war.
Und viele davon kommen dann nicht wieder.
Ja, und das ist natürlich irgendwo wahnsinnig unfair. Also dieser Beruf des Kritikers, er schreibt aus seiner Perspektive, weil es ihm nicht gefallen hat irgendwie. Ja? Und 120.000 Leute lesen das ernsthafte Feuilleton-Leser in einer großen Stadt, sagen wir mal Frankfurt oder Hamburg. Das finde ich natürlich von der Perspektive her problematisch.
Ist es in der Tat auch, trotzdem frage ich mich einfach, warum, guck mal, ich bin in meinem privaten Leben auch nicht Moderator und du bist in deinem privaten Leben auch nicht permanent Oboist oder Musiker. Hm. Du hast ja auch zum Beispiel eine Familie, du hast einen Freundeskreis, da wirst du auch nicht immer über Musik reden.
Nee.
Ich frage mich einfach, warum Kritiker manchmal so eklige Leute auch im Privaten sein müssen. Das frage ich mich allen Ernstes. Also ich verstehe mich auch mit einer sehr berühmten Kritikerin in Deutschland relativ gut, aber auch nur auf einem Level, wo ich dann sage, ja, okay, nach einer Stunde bin ich dann auch froh, wenn wir uns dann wieder trennen.
Man muss es natürlich irgendwo auch pragmatisch sehen. Weißt du, wenn du mal von vielen Menschen gelesen wirst, dann bist du auch auf einer Bühne.
Ich weiß nur, ganz kurz noch eben als kleiner Einschub, ich weiß nur, dass wir beiden oder mehr in diesem Fall, was eher ich, einen kleinen Skandal in der sogenannten Klassik-Szene verursacht hat, bei deinem, ich glaube, zweiten Echo, den du bekommen hast.
Das weiß ich noch genau. Das war total süß.
Wunderbar.
Das war total süß. Darf ich das dann erzählen?
Ja, unbedingt. Nee, Herr Tiedemann hatte auch damit zu tun.
Ja, das war eigentlich ganz, ganz bezaubernd.
Ja.
Und zwar hatte ich damals eine englische Bulldogge, habe ich ja vorhin schon erzählt, eine Matilda. Ein traumhaftes, liebevolles Geschöpf. Hallo alle da draußen, die ihr englische Bulldoggen habt. Also ganz zauberhaft. Und Matilda durfte zwar nicht in mein Bett, aber sie kam natürlich in mein Bett und versuchen sie mal so eine Bulldogge aus dem Bett fernzuhalten. Es ist schwierig. Mhm. Auf jeden Fall, wir hatten ein sehr, sehr zärtliches, wunderschönes Verhältnis. Und da erzähltest du, weil du warst bei mir zu Hause und sahst irgendwelche Fotos von mir, Matilda und ich nackt auf dem Foto. Und das hast du bei der Laudatio, soweit ich mich erinnern kann, erzählt.
Kurz am Rande, genau.
Ja.
Ja, ich hatte das dem ZDF vorher vorgelegt und das ZDF sagte, ach, das ist doch mal was Neues und was Nettes. Und ich gab diese Geschichte dann also in meiner Laudatio zum Besten unter anderem. Und ich werde diese Aufzeichnung, ich habe es häufig gesehen, wenn als Thielemann sich dann umdrehte nach der Laudatio und die Leute, die waren ja auch hoch amüsiert, klatschten und sich Thielemann zu mir umdreht und laut sagt, du bist ja so ein frecher Lümmel, was erzählst du denn da für Details? So, genau, sehr lustig. Aber danach ein Strom im Wasserglas losging, den ich
wirklich?
Nicht verstehe. Ja,
ehrlich,
total.
Also das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, ja. Und das ZDF hat mich dann 5 Jahre nicht mehr eingeladen.
Nee.
Doch. bis ich ihnen dann wirklich Wort für Wort nachweisen konnte.
Dass du es vorgelegt hattest.
Ja, und dass es im Gegenteil sogar also abgesegnet war.
Ist ja verrückt.
Dann hat der Redakteur dran glauben müssen.
Dazu muss ich allerdings auch sagen, dass natürlich Christian Thielemann ist ja ein lieber Freund von mir und ich bin einer seiner ganz, ganz großen Verehrer.
Kann man auch
ganz
sagen.
Ganz großen Verehrer. Ja. Und wenn jemand Spaß verstehen kann, dann ist es er.
Hat er auch.
Dann ist es er. Ja. Das ist eben das Tolle, dass er wirklich, er hat mich so oft, es gibt auch diese Aufzeichnung mit Strauß-Konzert, was ich mit ihm machen durfte. Und da hat er mir vorher einen Witz erzählt, kurz bevor wir zusammen rausgehen. Und man sieht auf dem Video, wie ich wirklich schallend lache. Er hat mir so die Angst genommen und es war so wunderschön. Also er ist einfach großartig.
Ja. Aber ich lass uns doch bitte jetzt über dein neues Album reden.
Ja.
Es ist ein spannender Titel. Longing for Paradise, also Sehnsucht nach dem Paradies. Das Cover ist, würde ich sagen, dementsprechend. Es ist so ein bisschen, also du bist so seitwärts abgelichtet, sehr britisch abgelichtet, hätte ich jetzt fast gesagt. Und
eigentlich ist es, die Idee war
outfitmäßig britisch.
Outfitmäßig, ja. Dass ich eigentlich bayerisch ist. Eigentlich ist es altdeutsch, aristokratisch bayerisch.
Okay.
Deswegen auch.
Gut,
ich hatte, das kann man nicht sehen, aber ich hatte auch eine Uhrenkette an mit König Ludwig drauf. Und so weiter. Das kann man natürlich in dieser Auflösung nicht sehen. Aber die Idee war natürlich, die mich da dazu geführt hat, die Idee stammt auch von mir, zum Covershoot.
Das ist ein sehr schönes geworden.
Dass man Richard Strauss natürlich sitzend in seiner Garmisch-Villa am Ende des Krieges, Ende des Zweiten Weltkrieges, da sitzt er da und in all seiner Pracht als ganz alter Mensch und sinniert darüber nach, was mit seinem Leben eigentlich passiert ist. Mhm. Und was dazu geführt hat, diese sogenannte Handgelenksübung zu machen, nämlich dieses Oboen-Konzert zu schreiben.
Genau, das ist, ich möchte kurz erwähnen, also du hast eine wunderbare Edward Elgar-Bearbeitung drauf.
Es ist keine Bearbeitung, ist nur eine Orchestrierung.
Eine Orchestrierung.
Nur orchestriert worden, aber es ist keine Bearbeitung. Mhm. Das heißt, von Edward Elgar ist geplant worden, ich mache es ganz schnell, eine Suite für Oboe und Orchester zu schreiben. Und leider nach dem langsamen Satz dieser Suite ist er an Krebs gestorben. Mhm. Und sein Schüler, Malcolm Arnold, ich glaube sogar, es gibt zwei Orchestrierungen von Gordon Jacob und von Malcolm Arnold, hat es eben orchestriert, damit es überhaupt gespielt werden kann. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen, vielleicht einer der ersten nach all dieser Zeit, der es überhaupt wieder ins Repertoire aufgenommen hat.
Dazu Ravels Le Tombeau de Couperin. Und ich möchte mich jetzt aber auf die zwei anderen Stücke konzentrieren, auf das Hauptwerk eben, das Oboen-Konzert, das einzige späte von Richard Strauss und auf das Oboen-Konzert von Eugene Goossens. Das Stück von Strauss ist in einer sehr besonderen Zeit entstanden, 1945. Und das war kurz vor Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Strauss, muss man sagen, hatte ja nun wirklich zum zweiten Mal schon die ganze Wucht quasi abbekommen. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Hat mehr oder weniger alles unbeschadet überstanden, saß dann nun aber quasi in seiner Villa und schaute auf eine quasi zerstörte Welt.
Genau.
Wie kam es dann zu diesem Oboen-Konzert?
Also eigentlich hat er gar nichts abbekommen. Er war nur plötzlich, hat er gesehen, die Welt, die er sich aufgebaut hatte als Präsident der Reichsmusikkammer, hoch angesehener Dirigent, höchst angesehener Komponist. Er hat ja aufgehört, irgendwann im hohen Alter zu dirigieren. Deswegen sagt er, er braucht halt Handgelenksübungen, schreibt dann noch Stücke. Damit es nicht einrostet. Und er sitzt immer noch in seiner Villa, die noch nicht requiriert ist von den GIs. Er hatte panische Angst davor, dass die amerikanischen Soldaten kommen und ihm natürlich die Villa wegnehmen.
Die er auch nicht gemocht hat. Ne? Also was man aus diversen Aufzeichnungen weiß, er hat sie ja auch beschimpft im Vorfeld, obwohl er sie noch gar nicht so kannte. In Anführungsstrichen kannte.
Also wenn wir mit einer Sache aufräumen können an dieser Stelle, Richard Strauss hat sicherlich mit die wunderschönste Musik geschrieben, die jemals im deutschen Raum komponiert wurde, aber er war sicherlich alles andere als ein netter Mensch. Das muss man einfach ganz lapidar festhalten. Und deswegen diese Brüchigkeit, dass jemand, der immer noch in seinem Tweed-Anzug in der Villa sitzt, in Garmisch, vollkommen unbeleckt vom Zweiten Weltkrieg. Er sitzt da. Das große Problem war plötzlich, sein Ansehen natürlich war völlig irrelevant geworden, weil ja nichts mehr, es gab ja nichts mehr. Es war ja alles plötzlich kaputt. Ja? Am Ende des Zweiten Weltkrieges, alles war kaputt. Er saß da und hatte nur panische Angst, dass die Soldaten kommen und ihn quasi rauswerfen. Jetzt, das Schicksal holt ihn ein, weil er denkt, naja gut, er hatte vielleicht durch diesen GI diesen amerikanischen Soldaten, der Oboist war, John Delancey, wurde darauf aufmerksam gemacht, ja, schreiben Sie doch ein Oboen-Konzert, Sie können so wunderschön schreiben für Oboe, bitte, bitte, bitte. Und da hat er ja abgelehnt, dezidiert, nein, das mache ich nicht. Hat definitiv abgelehnt und hat daraufhin ein halbes Jahr später oder 5 Monate später angefangen zu schreiben und hat ein Stück geschrieben, was in reinster, schönster Walzerseligkeit Rosenkavalier in diesem Gestus ist. Es hat überhaupt keine Brüchigkeit, gar nichts, wie später Metamorphosen natürlich oder auch Vier letzte Lieder natürlich. Dann, ja. Also das hat absolute Brüche und ganz tiefe melancholische Anteile, depressive Teile. Und dieses Oboen-Konzert ist eben Longing for Paradise. Er stellt sich vor, wie schön war das, als ich für meinen Papa noch das erste Hornkonzert geschrieben habe. Der so ganz ähnlicher Stil, ja, und das ist so wunderschön, unbeleckt von der Unwirr und Unbill des Lebens. Das war so die Idee dahinter, dass man eigentlich im Scherbenhaufen, man blickt so zurück und träumt sich in eine Welt, und er konnte das besser als jeder andere.
Und er war, muss man dazu sagen, unbeschädigt tatsächlich bis dahin, und er hatte eben wieder Glück, weil als die GIs dann kamen, und es sind ja unzählige Häuser, Landschaften, auch ganze Landstriche, Güter annektiert worden, hatte er wieder Glück, weil er eben aufgemacht hat und gesagt hat, ich bin der Komponist des Rosenkavalier. Und zufällig waren die, die da vor der Tür standen, nun eben Fans oder Kenner dieser Musik und haben gesagt, das ist hier wirklich ein Noli Me Tangere, das bleibt unangetastet hier.
Off-Limits.
Ja, Off-Limits, genau.
Allerdings das stand dann von muss dem man Haus. Ja sagen, er ist ja, geschrieben hat es im September, das erste Particell, also nur mit Oboe und Klavier. Also der erste Entwurf von im Oktober ist er dann nach Baden in den Verenerhof umgezogen, also in die Schweiz, und hat da fertig komponiert, die Orchestrierung gemacht. Und ganz verrückt, es ist ja gewidmet dem Tonhalle-Orchester in Zürich.
Richtig.
Also er war in der Schweiz.
Der wurde auch uraufgeführt, glaube ich. Ne?
Ist aber ja von Marcel Sayer, aber quasi damals sicherlich von einem wunderbaren Oboisten uraufgeführt worden, aber jemand, der natürlich, den man jetzt gar nicht mehr kennt. Und weder hatte John Delancey, der also ihm sozusagen diese kleine Keimzelle ins Ohr gesetzt hat, hatte etwas davon als Widmungsträger oder irgendwas. Ich glaube, Paul Sacher wurde es gewidmet, soweit ich weiß, und dem Tonhalle-Orchester. Und jetzt kommt die Schicksalsfügung. Als dann die Uraufführung kam, kam er also dann zur Uraufführung hinten in den Saal rein und kriegte ein Ticket in der letzten Reihe, weil ihn keiner erkannt hat. Und selbst die ihn erkannt haben, haben gesagt, naja, schau, da ist er, schau, da, das ist er.
Der muss nach hinten.
Und dann kam eine Frau, eine Abonnentin, eine ältere Dame, und hat ihn erkannt, und die hatte einen Platz in der ersten Reihe, und die hat dann gesagt, aber Maestro, Sie können nicht da hinten sitzen, wir tauschen. Deswegen saß er dann durch diese Dame in der ersten Reihe.
Ich habe ehrlich gesagt sehr zwiegespaltene Gefühle, was das angeht. Du hast gerade schon, lass mich sagen, Gott sei Dank gesagt, es war kein netter Mensch. Aber es war, wenn ich so das alles anschaue, es war ein wahnsinniger Mitläufer, der immer sein Fähnchen genauso ausgerichtet hat, wie es ging, und unbeschadet auch nach dem Ende eben des Zweiten Weltkrieges mehr oder weniger noch bis zu seinem Tod durchgeschlittert ist.
Und wobei ich, Holger, wenn du mir das verzeihst, ja, dass ich dich da unterbreche, ich finde, jetzt in einer Zeit, ich habe das Glück, jetzt seit 53 Jahren in Frieden zu leben, in einem wunderschönen Land, wo ich auf der Straße etwas gegen die Kanzlerin sagen dürfte und nicht dafür verhaftet würde. Wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, in einer Autokratie zu leben, in einem Regime wie die Ex-DDR zum Beispiel. Ich kenne so viele wunderbare Menschen, viele wunderbare Dirigenten, wunderbare Komponisten, die, um überhaupt ihren Beruf ausüben zu können, mit dem Regime mitgeschwommen sind. Insofern, ich denke, alle Kritik in Ehren, aber ich denke, man muss mindestens 2 Perspektiven ausnützen, um das versuchen zu verstehen.
Ich habe ja auch nur gesagt, dass ich dem ambivalent gegenüberstehe. Die gleichen Probleme, das wird auch immer so bleiben, egal wie mich zum Beispiel seine Elektra anfasst, und ich zähle sie zu meinen 3 Lieblingsopern. Ja. Es wird genauso wie bei Richard Wagner immer ein Problem bei mir geben, wenn ich diesen Menschen lausche.
Aber immer. Diese Wahl, die fällt mir aber ganz leicht.
Mir nicht.
Also diese Wahl fällt mir sowas es von ist, leicht. Das ja. ist, da muss ich sagen, weißt du, das Schöne ist, beides waren, also vor allem Richard Wagner. Ich glaube, gegen Richard Wagner war Richard Strauss ein sehr netter Mensch.
Oh,
glaube ich.
Ja, doch.
Also
ja,
würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja.
Also, aber das Schöne ist, ich bin Straussianer, mhm. aber sicherlich kein Wagnerianer.
Mhm. Unabhängig davon ist dieses Oboen-Konzert, was sein letztes, wirklich nennen wir es großes Werk, obwohl es für Kammerorchester geschrieben worden ist, gehört mit zum Schönsten überhaupt. Gerade dieser Beginn, ja, da wird dieses Wort Paradise auf einmal zum Wahrhaftigen, weil es ist so unendlich, was er da komponiert hat.
Allerdings, Holger.
Und gehört mit zum Schwersten, glaube ich, überhaupt.
Das
ne?
ist, also auf der Bühne zu realisieren, das Schwierigste, was es gibt.
Unglaublich, ja.
Ich habe natürlich viele Konzerte gespielt, die offensichtlich beim ersten Spielen viel, viel schwieriger sind. Gusens zum Beispiel ist eines der virtuosesten Stücke, die man überhaupt spielen kann.
Ja.
Aber wenn man dann auf der Bühne steht und dieses paradiesische Element erzeugen möchte, diese totale Ruhe, Schönheit, ungetrübte Schönheit, das zählt mit zum Schwierigsten. Und deswegen kam ich auf die Idee natürlich, dieses wunderschöne Selbstgespräch, so nennt sich Soliloquy, ja, die Übersetzung
von
Edward Elgar, davor zu nehmen, weil das hört in A-Moll auf und ist die Moll-Dominante zu D-Dur, in dem wir dann mit Strauss-Konzert weiterspielen. Insofern passt es fantastisch dazu, diese viereinhalbminütige Introduktion zu dem Strauss-Oboen-Konzert. Dadurch kriegt das Ganze ein Gewicht, was es irgendwie aufleben lässt für mich.
Ich würde an dieser Stelle wirklich gerne unseren Hörern in unserem Podcast, die sich nicht mit der Oboe so auskennen, erklären, wie man das alles so in dieser wirklichen Unendlichkeit spielen kann. Und man muss dazu sagen, dass du während des Spielens atmen musst.
Naja, es sind die ersten zwei Saiten ist das Schwierigste, was es für Oboe gibt. Das heißt, das dauert 2 Minuten 50 Sekunden. Und da muss man sozusagen von Anfang bis Ende durchspielen. Und natürlich, er hat es selber als Handgelenksübung bezeichnet. Er war einer der wenigen Orchestratoren, wirklich Instrumentatoren, die es wirklich beherrscht haben, das Metier. Er kannte sich aus wie selten jemand, ja. Er hat aber etwas geschrieben, wo man dachte, ja, Beethoven hat ja schon gesagt, was interessiert mich euer Gekratze auf der Fiedel, ich schreibe, wie mir es passt. Also schon, er hat gedacht, auf der Oboe, ich kenne vielleicht niemanden, der das spielen kann. Das war ja bei Schumann bei den Romanzen auch so. Ich kenne vielleicht niemanden, der das spielen kann, aber ich schreibe es halt so. Und so ist es entstanden. Mhm. Und heutzutage, wir müssen uns damit rumschlagen, man würde jetzt mit unserer Technik, der Zirkuläratmung, die wir jetzt anwenden, damit man nicht stirbt bei den ersten 2 Minuten 50 Sekunden, damit man das überhaupt überleben kann. Leider, ich muss noch die Geschichte erzählen. Es hat ein wunderbarer, hochgeschätzter Kollege, hat in San Francisco das, ich glaube, vor 2, 3 Jahren gespielt, Strauss-Oboen-Konzert, und ist auf der Bühne mit
gestorben?
Herzinfarkt gestorben.
Um Gottes Willen. Okay, dann.
Insofern, damit man überhaupt die Brisanz mal versteht.
Heftig.
Was,
sehr heftig.
Und dabei muss es eigentlich noch paradiesisch klingen.
Ja, hoffen wir, dass er gut empfangen worden ist nach diesen Tönen. Albrecht, ich muss noch einmal kurz über Eugene Goossens sprechen.
Ja, bitte.
Weil das ist noch eine größere Rarität als der Strauss. Um das vielleicht etwas abzukürzen, er war vor allem weltberühmter Dirigent auf einer durch sehr lange Zeit. Erst in Großbritannien, Zögling von Thomas Beecham, eben auch so eine richtige Legende, und ist dann irgendwann in Australien gelandet und wurde dort ein sehr einflussreicher Musiker und Dirigent.
Aber was hat er mit Beethoven gemeinsam?
Erzähl's mir.
Beides in Belgier.
Ach ja, natürlich, da ist die belgische Herkunft.
Genau.
Richtig.
Genau.
Ja.
Van Beethoven ist also Belgier,
ja.
Die Familie ist belgisch gewesen, und eben die beiden Goossens-Brüder auch. Mhm.
Und er hat großartige Geschichten auch komponiert. Nicht so, natürlich, weil er eben großer Dirigent war, nicht so üppig viel. Aber unter diesen Kompositionen, neben zwei Symphonien, glaube ich, war eben auch das Oboen-Konzert. Und das hat er für seinen Bruder komponiert, der damals berühmter Oboist war.
Das war sicherlich, wie später Heinz Holliger, der Oboist auf der Welt überhaupt. Mhm. Ja? Leon Goossens war der, für den Gordon Jacob, Malcolm Arnold, Edward Elgar, für den haben alle geschrieben.
Der Oboist.
Vaughan Williams, ja, für den haben alle geschrieben. Ein fantastischer Oboist, ein sehr netter Mensch, toller Lehrer. großartiger Künstler, man kann es gar nicht anders sagen, Leon Gusens. Und später, diese Rolle hat später Heinz Holliger gehabt. Ja, verstehe. Und zwar ganz viele Dekaden.
Und die großen Komponisten für ihn komponiert haben.
Ja, ganz genau. Und überhaupt auch als reisender Solist, Heinz Holliger, die ganze Welt bereist, überall fantastisch gespielt. Einfach so eine Persönlichkeit, wo man sagt, das ist so wie Rostropowitsch oder so, ja, so Rubinstein am Klavier, Horowitz, solche Menschen, einfach einzigartige Künstlerpersönlichkeiten. Und dieser Leon Gusens hat seinen Bruder gebeten, Eugene, schreib mir was auf den Leib für eine Amerika-Tournee, darum ging es damals, schreib mir etwas, womit ich touren kann, womit ich meine Fähigkeiten beweisen kann.
Gerade die virtuosen Fähigkeiten auch.
Ja.
Ne?
Und er hatte ihm ein, ich glaube, das dauert nur 11 Minuten, das Stück oder sowas.
Relativ
und,
kurz.
Und man ist, das ist ein Stück, wenn sich der geneigte Hörer sich das vorstellen mag, wenn man versucht hätte, eine genetische Manipulation herzustellen und eine Kreuzung zwischen Stravinsky und Edward Elgar hergestellt hätte, dann wäre es Eugene Gusens Oboen-Konzert gewesen.
Schöne Beschreibung, in der Tat. Man könnte auch noch viel über Gusens jetzt erzählen, über seinen herrlichen Skandal, den pornografischen Skandal, der ihn ja dann eingeholt hat.
Mit dem Koffer am Flughafen, mit den ganzen
Porno-Utensilien drin, weil er mit dieser australischen Rotlicht, Witch of Cross Street wurde sie, glaube ich, genannt. Ne?
Aber es ist verrückt, dass damals war das so ein Aufschrei. Heutzutage würde sich da niemand mehr drum
kümmern. Naja, in bestimmten Kreisen schon.
Ja,
ja, das glaube ich schon. Also stell dir doch mal vor, entschuldige, wenn ich jetzt diesen Vergleich bringe, Simon Rattle. Würde irgendwann dabei ertappt am Flughafen, dass er einen ganzen Koffer voll von Dildos und irgendwie Sexspielzeugen dabei hat. Und dann würde sich herausstellen, dass er mit der berühmtesten Rotlichtdame Deutschlands, Großbritanniens, wo auch immer, ein langes Verhältnis hätte. Natürlich würde es einen Aufschrei geben.
Aber ich glaube, Simon ist so ein wunderbarer, liberaler, offener Mann.
Ja, mein Lieber.
Ich glaube, da würde sich keiner drum scheren. Aber weißt du, du musst es in den Zusammenhang stellen. In einer Zeit, in England und Australien gehörte zum Commonwealth, in einer Zeit, wo Oscar Wilde sozusagen der Roman Teleny, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, einer meiner Lieblingsromane, das war verboten, das war auf dem Index. Man durfte so etwas nicht lesen. Und wenn man sozusagen homoerotische Gefühle hatte, war man mit einem Fuß im Gefängnis. Das ist das Umfeld, was da noch zum Tragen kommt.
Wobei man nicht weiß, ob Telenin bis heute ist nicht ganz geklärt, ob das wirklich Wild ist. Ne?
Wirklich?
Ja.
Ach, da weißt du mehr als ich.
Ja. Und es ist durchaus auch erotisch, homoerotisch, das ist schon Porno.
Ja, ist stark.
Genau, sehr stark.
Kann man aber gut lesen.
Ja, wenn man in der Stimmung ist, finde ich, kann man das gut lesen. Ich hab's gar nicht. Albi, mein Lieber, zum Schluss dieser extrem unterhaltsamen Podcast-Ausgabe. Mal gucken, wenn wir die schneiden, ob wir die dann ab 16 oder 18 freigeben. wir haben immer so zwei Rubriken, die ich wirklich noch gerne mit dir besprechen wollte. Und zum einen haben wir immer, um die schönste Panne zu umschreiben, haben wir es genannt klassisch daneben. Würdest du uns vielleicht deine schönste Bühnenpanne berichten oder eine musikalische, nennen wir es einfach so. So eine richtig schöne musikalische Anekdote, die dir in deinem Leben widerfahren ist.
Also die erste richtig große Bühnenpanne, die mir passiert ist, ist mir mit dem Dirigenten meines Schulorchesters passiert, mit Hermann Müllig, ein äußerst begabter Lehrer. Mhm. Und ich kam als junger Solist auf die Bühne in meiner Schule im E.T. Hoffmann Gymnasium in Bamberg. Und er machte so eine Geste, so eine Messias-Geste, aber mit Schwung. So, er breitete
beim
ganz schnell
Dirigieren.
Seine Arme aus. Nee, beim Begrüßen. Publikumsbegrüßen. Okay. Und schlug mir so gegen mein Röhrchen, dass es umknickte, also mein Mundstück. Ja. Insofern war ich schon mal bedient. Also das, womit ich gleich hätte spielen wollen, war also schon mal abgebrochen. Und das war so meine erste, da war ich vielleicht so 13.
Um Gottes Willen.
Also 13 oder 14, das war dann schon sehr, sehr schwierig. Das war so meine erste Panne. Und die zweite Panne erzähle ich gerne für alle junge Oboisten. Warn nicht nur vor. Ich hatte ein Konzert in Bielefeld mit Richard Strauss Oboen-Konzert. Und ich hatte dazu mit einem jungen Dirigenten eine Probe, der ausprobiert wurde dort für das Orchester als Chef. Und ich hatte eine traumhafte Generalprobe. Mhm. Das war so, dass der Solohornist zu mir kam und gesagt hat, ich hatte Tränen in den Augen, sowas habe ich noch nie gehört. Ich fühlte mich wie Gott, Allah, Messias und alle zusammen. Ich fühlte mich so toll. Und dann kam das Konzert und das war mit Sicherheit das verheerendste Konzert meiner gesamten Laufbahn. Das war so grauenhaft. Es gibt so Momente, man kommt auf die Bühne und fängt an zu spielen und denkt sich, oh nein, heute läuft's nicht.
Das lag an
Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das lag. Ich weiß bis heute nicht, woran das lag. Ich habe gar keine Ahnung. Aber es gibt so Momente, wo man fühlt sich ganz sicher, ist alles ganz wunderbar, es war eine tolle Probe und man kommt auf die Bühne und stellt erst dann fest, oh Gott, heute möchte ich am liebsten, dass der Boden sich öffnet und mich verschlingt. Und das gibt es aber. Sowas gibt es wahrscheinlich bei den allermeisten Musikern.
Wobei Bielefeld ist eine schöne Stadt. Und auch die
Oetker. Ja, das Orchester, alles wunderbar. Und
auch die Oetker-Halle.
Achso, Entschuldige, es war nicht Bielefeld. Bielefeld, es war nicht Bielefeld, es war Osnabrück. Entschuldigung, nochmal zurück. Schlimmer. Es war Osnabrück.
Du weißt, dass das meine Heimat ist.
Nee? Es war Osnabrück, das sehr, sehr schöne Osnabrück, war nicht Bielefeld.
Schöne Osnabrück, wunderbar. Und dann hast du wahrscheinlich mit Jean-François Monnard dieses Konzert gemacht, weil das war einer der, die da seinerzeit, ach wohl, es war in der Findungsphase, da wurden mehrere Dirigenten am Orchester ausprobiert.
Neben Hermann Bäumer gab es einen jungen Mann, der das sehr gut gemacht hat.
Ja, genau.
Und der kam, das Schöne war, den habe ich mit diesem Konzert so verschreckt, der kam nachher zu mir und war ganz, guckte mich an und sagte, haben Sie das absichtlich gemacht? Oh, er dachte, ich hätte
der
ihn ausprobiert.
Arme Mensch, ja.
Er dachte, ich hätte ihn ausprobiert.
Ja, verstehe schon.
Dabei, er hat alles richtig gemacht. Er hat es ganz wunderbar gemacht. Ja. Toll. Hat versucht, es abzufangen. Ja. Aber da gab es nicht viel abzufangen. Ja. Es war einfach ein, gibt es halt solche Momente.
Und da muss ich dann leider auch sagen, die Osnabrücker Stadthalle wirklich schön zu spielen, brauchst du entweder ganz viel Alkohol oder eigentlich einen Oboisten, wie du es bist, mein Lieber. Das war dann wirklich, kam mehrere Zufälle, dumme Zufälle zusammen. Meine letzte Frage, wir haben ein Klassik-ABC in jeder Ausgabe. Und Albrecht, das richten wir immer so ein bisschen natürlich nach dem Gast aus. Und ich habe gerade schon das Wort eigentlich erwähnt. Ich habe mir für dich den Buchstaben D wie Doppelrohrblatt ausgesucht. Könntest du den Hörern erklären, was ein Doppelrohrblatt bedeutet, beziehungsweise wie wichtig es für die Oboe überhaupt ist?
Also die Oboe ist ja eins von den sogenannten Doppelrohrblatt-Instrumenten. Das heißt, sind zwei kleine Lamellen, die gegeneinander vibrieren. Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen einen ganz normalen Strohhalm, die ja mittlerweile verboten sind aus Plastik. Man nimmt einen Strohhalm, drückt den ganz platt und schneidet mit der Schere vorne zwei lange Ecken ab. Das ist so eine große Zunge, so wie ein Krokodil, ja, so. Und wenn man dann reinbläst, kommt ein Ton raus. Das ist quasi das ganz einfache Doppelrohrblatt.
Niemand hat, glaube ich, das Doppelrohrblatt so schön erklärt und wird es auch nie wieder tun. Albi, vielen, vielen Dank. Das war ein großes Vergnügen. Albrecht Meyer in unserem Podcast Lass uns über Klassik reden. Danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Das war es jetzt leider fast schon wieder für heute, aber wir sind ja erst am Anfang, im ersten Jahr unseres neuen Podcasts Lass uns über Klassik reden, der Deutschen Grammophon. Viele weitere Ausgaben werden folgen, viele weitere Jahre auch, und ich hatte schon wunderbare Gäste, Daniel Hope, Andreas Ottensamer, Vikingo Olafsson, Rolando Villason, jetzt natürlich Albrecht Meyer. Was mich interessieren würde, haben Sie vielleicht einen Wunsch, wen ich hier mal vor das Mikrofon bekomme? Was ist denn Ihr Lieblingskünstler, mit dem ich hier mal reden soll? Oder vielleicht haben Sie auch Fragen an Ihren Lieblingskünstler? Ihre Wünsche, Ihre Empfehlungen, Ihre Kommentare, wir freuen uns über alles. Schreiben Sie einfach an redaktion@klassikakzente.de. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr Holger Wemhoff.